Dieser Podcast wird präsentiert von Kon-Tiki Reisen. Entdecken Sie die winterliche Schönheit Nordislands und erleben Sie tanzende Nordlichter. Informieren Sie sich jetzt auf kontiki.ch.
NZZ Akzent. Wir sind hier in Paiporta. Das ist ganz in der Nähe von Valencia und es ist einer der Orte, die besonders hart getroffen wurden von der Flutkatastrophe. Vor 10 Tagen war das spanische Königspaar hier zu Besuch, um sich die Lage anzuschauen. Und auf dem Video, das wir hier hören, da sieht man den König, wie er durch die schlammigen Straßen läuft, umringt von vielen wütenden Menschen und ganz vielen Securities. Ute, mein Spanisch ist nicht grandios, aber auch ich verstehe, dass der König hier aufs Übelste beschimpft wird.
Oh ja, das kann man so sagen. Also sie rufen Mörder, Mörder, Assassino, Assassino, Hijo de puta, Hurensohn, Wette, Wette, sogar Perro, Hund ist zu hören. Also sie lassen ihrer Wut freien Lauf. Aber nicht nur der König spürt die Wut vom Volk, sondern auch die beiden Politiker, die ihn an diesem Tag begleitet haben, und zwar Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sowie Carlos Mazón, der Chef der valencianischen Regionalregierung. Auch die beiden wurden beschimpft. Mhm. Sánchez wurde sogar geschlagen und musste den Auftritt vorzeitig verlassen.
Auch 2 Wochen nach der Jahrhundertkatastrophe ist Spanien immer noch im Ausnahmezustand. Warum die Menschen so wütend sind und die Schuld jetzt auch bei der Regierung sehen, darüber spreche ich mit Spanien-Korrespondentin Ute Müller. Ich bin Alice Grosjean. Ute, das, was wir da eben gehört haben, ist ja eine Reaktion auf das, was in den ersten Tagen nach der Katastrophe passiert ist. Und um ein bisschen besser zu verstehen, woher diese Emotionen kommen, lass uns doch kurz zurückschauen, wo und wie alles angefangen hat.
Ja, also es hat halt am Dienstagvormittag angefangen in der Region Valencia, Castilla-La Mancha, teilweise auch in Murcia, zu regnen. Und zwar nicht mal so stark, aber einer der Orte, der am ersten überflutet war und wo man das Ausmaß der Katastrophe vielleicht schon zu früher Stunde erahnen konnte, war Letur.
Wo ist das?
Letur liegt in Castilla-La Mancha. Das ist ein sehr idyllisches Bergdorf, liegt auf 750 Meter Höhe. Und als ich dort war, hat man mir gesagt, dass es eigentlich in Letur nur sehr schwach geregnet hat. Und plötzlich, so um 13:30 Uhr, kam eine riesige Flutwelle über das Dorf hereingebrochen, mit einer unglaublichen Wucht, beladen mit Baumstämmen, Ästen aus der Sierra-Geröll. Und das war, weil es in der Sierra eben sehr stark geregnet hatte. Und das hat sich alles auf dieses Dorf entladen. Und binnen weniger Minuten wurde Letur dann zerstört. Und es hat sozusagen einen Auftakt gemacht zu einer ganzen Woge, zu einem ganzen Reigen der Zerstörungen. Eine Frau, die hat mich besonders irgendwie, wie soll ich sagen, die hat mich besonders beeindruckt, die hieß Esperanza Martinez. Die hat am Balkon gestanden und hat gesehen, wie diese Flut auf sie zukam.
Also an dem Dienstag hat sie das hautnah mitgekriegt.
Genau, aber sie war auf der sicheren Seite vom Bach und hat halt gesehen, wie gegenüber ein junges Paar um Hilfe rief. Man muss sich das so vorstellen, dieser Bach teilt das Dorf in 2 Hälften. Und ihr Haus war unspült und die konnten sozusagen nicht mehr raus. Und die sind dann irgendwie gestorben später. Ihre Kinder waren glücklicherweise in der Schule.
Und sie hat den Moment, als die Nachbarn gegenüber um Hilfe gerufen haben, das hat sie gesehen, was da passiert ist.
Also sie hat gesehen, wie die hatten den Balkon nach hinten raus, sie hat sie schreien hören. Und dann hat sie auch mit eigenen Augen gesehen, wie das Haus einfach eingebrochen ist. Und als ich mit ihr gesprochen habe, stand sie sichtlich unter dem Eindruck von diesen schrecklichen Erlebnissen. Sie war einerseits dankbar, dass sie es überlebt hat, hat aber immer wieder an dieses Paar gedacht, die 2 kleine Kinder im Alter von 3 und 8 Jahren hatten. Also das ist zwar schlimm, aber die wirkliche Katastrophe hat sich natürlich in Valencia, in der Gegend von Paiporta, abgespielt. Man nennt es immer hier das Epizentrum der Katastrophe.
Das war der Ort, an dem, wir haben es am Anfang gehört, König Philippe auch mit Schlamm beworfen wurde.
Ja.
Bis heute wissen wir, dass über 220 Menschen gestorben sind und ungefähr 40 gelten immer noch als vermisst. Ich habe auch gelesen, es fiel eigentlich an einem Tag mehr Regen als normalerweise im ganzen Jahr.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, das Phänomen der Gotha Fria, dass sich da enorme Regenmassen abregnen, das kennt man seit Jahrzehnten. Aber so stark habe ich das selber noch nicht erlebt und so stark war es auch noch nie, seitdem es Wetteraufzeichnungen in Spanien gibt. Es ist eine Fläche von 530 Quadratkilometern geflutet oder irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. 40.000 Wohnungen oder kleine bescheidene Häuschen in diesen Ortschaften sind irgendwie kaputt durch die Wassermassen. 70.000 Autos sind auf jeden Fall schrottreif. Da sehen Sie auch immer die Fernsehbilder.
Das hat man ja gesehen, diese Autos, die wirklich so aufgetürmt in den Straßen, voll mit Schlamm. Also wirklich so apokalyptische Bilder, so habe ich das empfunden.
Ja, also wirklich ganz, ganz grauenhafte, furchterregende Bilder, die sich wahrscheinlich ins kollektive Gedächtnis der Spanier eingraben werden. Da bin ich überzeugt.
Jetzt haben wir gehört, die Menschen sind sehr wütend auf die Politiker, auch auf den König. Aber ein bisschen blöd gesagt, die können ja alle nichts für das Wetter.
Die Wut kommt vor allem daher, dass die Menschen alle überzeugt sind, dass sie viel zu spät gewarnt wurden. Nicht umsonst sind an dem Tag noch alle ins Auto gestiegen, haben ihre Kinder von der Schule abgeholt, sind heimgefahren von der Arbeit. Und wenn die gewusst hätten, dass solche Regenmassen auf sie zukommen, wären sie vielleicht daheim geblieben, hätten die Kinder gar nicht in die Schule geschickt, wären gar nicht zur Arbeit gegangen.
Was heißt das genau, viel zu spät?
Also 12 Stunden zu spät im Prinzip. Also der Alarm ging erst um 20.12 Uhr auf die Handys, aber es hat schon den ganzen Vormittag geregnet. Spätestens, sagen wir mal, um 14, 15 Uhr, wenn da irgendwie dieser Alarm losgegangen wäre, hätte gesagt, ab jetzt keiner mehr aus dem Haus gehen oder geht in höhere Lagen oder was auch immer. Hätte man bestimmt Menschenleben retten können. Aber das ist eben genau nicht passiert. Da schiebt sich die Politik mittlerweile selbst die Schuld gegenseitig in die Schuhe. Eigentlich ist für Zivilschutz die Regionalregierung, also die Landesregierung, zuständig.
Also in dem Fall Valencia?
Valencia, aber die haben nicht genügend Mittel. Es gab mal so eine Art Katastrophenschuss, das hieß Unidad Valenciana de Emergencias. Das wurde aber von dem derzeitigen Regionalpräsidenten Mazón, als der an die Macht kam, wieder eingestampft, weil das war ein sehr teurer Kosten im Budget, das wollte man nicht.
Also sozusagen eine Katastrophenschutzbehörde wurde
ja,
erst gerade kürzlich weggespart.
Wurde weggespart, genau. Also
okay.
Wie viel das letztendlich ausgemacht hätte, darüber kann man sich streiten, aber das wurde erstmal eingespart. Dann hat Mazón wohl am Anfang auch Hilfsangebote aus Katalonien abgelehnt, da wollte man Feuerwehrleute schicken. Madrid hat auch gesagt, die Zentralregierung, lasst uns wissen, wen ihr braucht vom Militär, wir können die sofort schicken, aber die müssen erstmal angefordert werden. Und eben die Regionalregierung von Valencia hat halt gedacht, ja, sie kriegen das irgendwie unter Kontrolle oder hat sich geziert. Und Sanchez wollte sich auch nicht irgendwie die Finger verbrennen, indem er jetzt in die Kompetenzen von Valencia einschreitet. Das wollte er tunlichst vermeiden. Er hätte den nationalen Notstand ausrufen können. Aber das hat er eben nicht getan, er hat gezögert.
Also zusammengefasst, ein politisches Hickhack.
Genau.
Niemand will so richtig die Kompetenzen innehaben, die er eigentlich hätte. Niemand will richtig verantwortlich sein und die Verantwortungsfrage wird so ein bisschen an den anderen abgeschoben.
Genau, das ist, was wir zurzeit erleben. Das wird uns noch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen.
Wir sind gleich zurück.
Entdecken Sie Nordislands Winterzauber mit heißen Quellen, imposanten Wasserfällen und eindrücklichen Nordlichtern. Mit Contiki-Reisen fliegen Sie direkt von Zürich nach Akureyri. Erleben Sie spektakuläre Landschaften, unvergessliche Momente und ein Hauch von Arktis im Norden Islands. Planen Sie Ihr Abenteuer jetzt auf contiki.ch.
Wenn ich es richtig verstehe, hätte man also vieles verhindern können, viel Zerstörung, vor allem aber viele tote Menschen. Ute, was ist danach passiert, als das alles, als die erste Ladung durch war, als man die Zerstörung gesehen hat? Was ist dann passiert?
völlige Hilflosigkeit. Die Elektrizität ist zusammengebrochen, das Wasser war weg, Dunkelheit, verzweifelte Rufe. Es war einfach völliges Chaos. Man muss sich das so vorstellen, die Leute waren zum Teil, die kamen gar nicht aus ihren Häusern raus, weil die Tür war blockiert. Mhm. Innen drin ist das Wasser höher gestiegen, höher und höher. Ich habe gestern das gesehen im Fernsehen, so ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, die haben ihre behinderte Tochter auf einer Matratze über ihren Köpfen stundenlang festgehalten, damit sie überlebt. Ja. Sie selber standen bis zum Hals im Wasser. Da müssen sich selbst nach dieser großen Flutwelle dermaßen grauenhafte Szenen abgespielt haben, die wir uns nur erst so nach und nach werden vorstellen können.
Wie empfindest du das seit dem Anfang? So bis jetzt hat sich was getan?
Ich muss ganz ehrlich sein, es sind zwar, ich glaube, 8.000 bis 10.000 Militärangehörige und noch Zivilschutzleute dort. Also es sind ungefähr 20.000 Leute vor Ort, die mit anpacken. Aber wenn ich so schaue, es sieht immer noch alles so schlammig dort aus, wenn ich das mal ganz einfach so sagen darf. Die Leute laufen mit Gummistiefeln rum und entfernen selbst jetzt noch diese Wassermassen mit dem Schlamm,
ja,
und tun das irgendwie sozusagen, versuchen das in die Abwasserkanäle reinzuschaufeln und reinzuschrubben, was wiederum ein Problem ist. Experten sagen, wenn dann die Sonne scheint, dann trocknet es und wir haben ein Riesenproblem, dass das Wasser da gar nicht mehr durchgeht und dass das alles dann verstopft ist. Mhm. Also alle laufen mit Gummistiefeln rum, alle sind total verdreckt und das selbst jetzt noch. Also
sind die Menschen auch deshalb irgendwie wütend, weil alles so lange dauert und weil sie irgendwie auf sich alleine gestellt sind?
Ja, mittlerweile ist natürlich der Zivilschutz und das Militär da und auch unglaublich viele Leute aus Spanien, aus ganz Spanien packen einfach mit an. Aber was passiert? Es fehlt an Koordination. Irgendwie jemand, der sozusagen sagt, das müssen wir jetzt so und so machen. Jeder wurschtelt da in seiner Ecke so ein bisschen rum, so muss man sich das vorstellen. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, in Paiporta wollen sie keine Kleider spenden mehr. Die kriegen ganz viel Nahrungsmittel und vor allem auch Kleider aus ganz Spanien, aus ganz einfachem Grund. Man weiß nicht, wo man die ganzen Kleidungsstücke hinlegen soll und das nützt jetzt auch keinem mehr was. Mhm. Die Leute wollen einfach den Schlamm weg haben und wollen ihre Häuser reinigen können, wollen ihre Küchen wieder rausreißen können, die Bäder, alles, was da kaputt ist. Mhm. Wenn man da im Fernsehen schaut, hat man wirklich das Gefühl, da geht gar nichts richtig vorwärts. Es sieht ja heute noch genauso aus wie gestern.
Mhm. Würdest du sagen, dass sowas wie ein Alltag in Anführungs- und Schlussstrichen, ist das möglich überhaupt?
Überhaupt nicht möglich, weil erstens mal haben die Leute, müssen immer noch weiter um ihre Habe bangen und da immer noch retten, was zu retten ist. Sie können nicht in die Arbeit fahren, weil oftmals ihr Auto nicht mehr da ist und auch weil einfach die Straßen noch nicht richtig geräumt sind und sie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Der Satz, den man hierzulande am meisten hört, ist, ach, hätte ich doch bloß meinen Alltag wieder. Quiero volver a la normalidad. Ich will in die Normalität zurück. Mhm.
Und was auch gar nicht der Normalität entspricht, ist dann eben diese Wut der Menschen, die sich jetzt auch am Wochenende wieder entladen hat. Es gab eine Demonstration in Valencia. Da waren über 130.000 Menschen, die demonstriert haben und gemeinsam eine Forderung hatten.
Ja, sie haben gerufen, Mason dimission, also tritt zurück. Sie wollen halt unbedingt.
Also der Regierungspräsident.
Ja, eben, das ist der valencianische Landeschef, Regionalchef.
Ja.
Und Mason sieht die Schuld nicht so sehr bei sich. Er will jetzt auch noch nicht zurücktreten. Am Donnerstag will er wohl in seinem Kabinett irgendwie so ein paar Leute austauschen. Aber er selbst fühlt sich nicht in die Pflicht genommen. Das prallt so ein bisschen an ihm ab. Mhm. Wie gesagt, es ist momentan alles zu drängend. Die Umstände sind noch zu unübersichtlich und die Menschen sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass jetzt momentan politische Konsequenzen gezogen werden. Aber in einem Monat oder 6 Wochen bin ich sicher, dass da irgendwie sicher was tun wird in irgendeiner Richtung.
Und trotzdem die ganze Verantwortungsfrage, die ist ja noch nicht geklärt.
Die ist noch nicht geklärt, nee. Aber jetzt ist erstmal die Hilfe angesagt. Was wir gesehen haben, es gibt sehr viel Solidarität und es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber Sanchez hat gesagt, wir sind eine große solidarische Nation und wir halten einfach zusammen und bei Gelegenheiten wie diesen hat sie es gezeigt. Das sind natürlich schöne Worte. Hoffen wir mal, dass denen sehr, sehr bald schon Taten folgen.
Dankeschön für deine Einschätzung aus Madrid, Ute.
Bitte.
Liebe Grüße nach Madrid.
Vielen Dank. Zurück nach Zürich.
Das war unser Akzent mit Spanien-Korrespondentin Ute Müller. Mein Name ist Alice Grosjean. Bis zum nächsten Mal.